Lebensquellen, der Podcast. Mit mir, mein Name ist Wolfgang Lugmeier, ich bin diplomierter Meditations- und Achtsamkeitslehrer und Impulsgeber. Ja, bei der heutigen Episode geht's um die achtsame Kommunikation. Ich habe wirklich jetzt schon länger keinen Podcast aufgenommen, wie ihr vielleicht nicht gehört habt. gehört habt oder eben nicht gehört habt. Das hat einen Grund gehabt, dass einfach kein Thema da war. Das hat mir gefehlt und das hat mir auch bis vor kurzem gefehlt. Aber die letzten Tage hat sich etwas entwickelt. Eines meiner Herzensthemen, die mich seit 2016 begleiten, seit ich die Ausbildung zum Achtsamkeitslehrer gemacht habe, ist die achtsame Wortwahl, die achtsame Kommunikation. Ich nenne es in meinem Tun Schreibquelle. Kann man auch auf der Homepage nachlesen. Ja, und irgendwie war das Gefühl, da ich forciere das Thema ein bisschen und das kann man so schön sagen, geht gerade durch die Decke. In Facebook habe ich vor kurzem eine Meldung bekommen, dass sich die Interaktionen auf meiner Facebook-Seite für 1634-fach facht haben. Mächtige Zahl. Nicht, dass es davor sehr viel war. Ich bin auch keiner, der jetzt den Traffic da sonderlich forciert. Immer danach ist man auch ja Posting und lasse dann auch schon wieder los. Das ist ein Teil meiner Achtsamkeitspraxis. Aber wie ich die Meldung gekriegt habe, habe ich mir gedacht, oh, da tut sich was. Und habe dann auch ein bisschen begonnen, mich intensiver wieder damit zu beschäftigen und auch so eine kleine Werbeaktion gestartet. Und ich habe eigentlich gemerkt, mit dem Thema treffe ich gerade das, was man so den Puls der Zeit nennt. Ganz offensichtlich. Die Wortwahl der Menschen, die Kommunikation, die zwischenmenschliche Kommunikation, die ja nicht nur das Wort ist, sondern ja noch viel mehr. Es ist unsere Gestik, ja, es ist die Lautstärke, mit der wir sprechen. Und es ist natürlich auch die Wortmelodie, und da gehört vieles dazu, ist rauer geworden. Das hat ganz sicher was mit den digitalen Medien zu tun. Weil hier die Anonymität, aus der wir agieren, natürlich wesentlich größer ist als früher. Und das macht mutig, das enthemmt. Und ja, dazu kommt natürlich noch, dass es ein bisschen anders ist, mit einem Bildschirm zu kommunizieren, als mit einem Menschen, der dir gegenüber sitzt, gegenüber steht, den du auch spürst. Ja, den du riechst, wo du sofort Reaktionen bekommst. Das ist zwar in Zoom ein bisschen anders, und an ähnlichen Medien, aber ja, du erreichst ihn trotzdem nicht so wie im persönlichen Kontakt. Und vielleicht überlegst du noch, was du sagst, wenn du einem Menschen gegenüberstehst. Ja, das überlegst du wahrscheinlich nicht mehr, wenn du in zum Beispiel E-Mail- oder Chat-Kontakt bist und dein Gegenüber nicht siehst und auch sonst nicht spürst. Ja, das hat sicher dazu beigetragen. Ja. Und was noch dazu kommt, ist diese digitalen Möglichkeiten, die uns jetzt geboten werden. Ja. Und das sind ja vielfältig. Diese Plattformen, soziale Netzwerke, wie sie alle heißen, haben uns natürlich die Möglichkeit gegeben, unsere Worte, unsere Meinungen viel schneller mit anderen Menschen zu teilen. Viel einfacher. Und wenn man weiß, wie viele Menschen auf Facebook sind, kann man natürlich eine unglaublich große Menge von Menschen erreichen. Ja, und es gibt natürlich Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Wenn man schaut, was es so im 19. Jahrhundert gegeben hat, gab es gerade mal Zeitungen, in denen man was schreiben konnte, und das war einer kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten. Ja, man konnte sich auf einen Marktplatz stellen und Reden schwingen. Das war es dann auch schon. Dann kam der Radio und dann konnte man halt sich an das Volk via Radio wenden, aber auch dafür brauchtest du ein Netzwerk oder wenn du den Beruf hattest, eines Radiosprechers oder Journalisten, wie auch immer, hattest du die Möglichkeit. Aber es blieb einer kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten. Und das ist natürlich nicht nur schlecht, weil man kann davon ausgehen, dass damals diese Gruppe von Menschen der jeweiligen Sprache wirklich mächtig waren, in der sie kommuniziert haben, auf vielerlei Ebenen. Und natürlich auch vielleicht ein Gefühl gehabt haben zum Teil, was sage ich wann und was sage ich besser nicht. Und spätestens mit der Öffentlichmachung des Internets und den Möglichkeiten, die sich damit ergeben haben, so Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, ja, sind hier alle Dämme gebrochen. Alle Dämme gebrochen. Jeder kann eigentlich sagen, was er oder sie möchte, was grundsätzlich ja auch nichts ist. Aber man vergisst, nichts Schlechtes ist. Ja. Was ist schon gut und was ist schlecht, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber ganz wichtig, was da dazu kommt, ja, was wir immer vergessen, gerne vergessen, welche Macht und welche Kraft Worte haben. Ja. Es geht, wenn man was sagt und wenn man was hört, nicht um die Tatsachen. Die sind in dem Moment vollkommen egal, ja, was hier gesagt wird. Es geht ums Wie und es geht um die ersten paar Worte, man nennt es gerne Schlagzeile, ja, in Zeitungen, ob auf Papier oder online. Ja. Also es geht um die ersten paar Worte und es geht ums Wie. Und das löst in uns Emotionen aus, egal ob das, was gesagt wird, stimmen möge, einer Realität entspricht. Ja, es wird in uns eine Emotion ausgelöst. Und auf die kommt es an. Es kann der größte Blödsinn sein, der hier gesagt wird. Ja. Wenn er denn nur Angst macht, Unsicherheit schürt, ist das Ziel bereits erreicht. Und es gibt eben, wie bei allem, bei allen schönen Dingen, bei allen Werkzeugen, die zum Nutzen aller sind, gibt es natürlich dann noch jene, die das vielleicht zu ihrem Zwecke missbrauchen oder gebrauchen. Ja. Und dann ist auch schon passiert. Dann ist die Angst da, die Unsicherheit. Und das setzt sich an. Das sorgt für Unwohlsein. Und in meinem ganzen Tun geht es darum, dass wir uns wohlfühlen. Das ist unser höchstes Gut, wir dürfen uns wohlfühlen. Und das ist das Ziel eines Achtsamkeitslehrers. Sich selbst wohlzufühlen und dann natürlich auch das auf andere auszustrahlen. Und das passiert eben in der heutigen Zeit immer seltener. Ja, mir kommt das Facebook vor wie eine Klagemauer oder wie ein Gruppentherapieersatz und das soll es nicht sein. Weil wenn ich jetzt einsteige, zum Beispiel nach einem anstrengenden Arbeitstag und mir vielleicht nur ein paar Bilder anschauen möchte, ja, oder einfach ja, mich über etwas informieren möchte und werde dann zugemüllt mit persönlichen Befindlichkeiten, ja, fühle ich mich vielleicht noch müder und unwohler, wie es schon vorher der Fall war. Und das soll es ja nicht sein. Darum dürfen wir achtsam sein, auch in diesem Medium, wie in anderen Medien. Und darum geht's und da setze ich an. Ja. Und noch ein ganz wichtiger Punkt. Die menschliche Kommunikation, die zwischenmenschliche Kommunikation, entwickelt sich seit nunmehr etwa 1,5 Millionen Jahren. Ja. Schritt für Schritt von den Wandbildern, die wir vor 120.000 Jahren zum Beispiel als erste Sprache für uns entdeckt haben als Menschen, ging es dann über die ersten Schriften. Die Phönizier haben zum Beispiel die Schrift schon ganz bewusst verwendet, um zu handeln. Später dann die Griechen und Römer, um auch schon ihre Kunst auszudrücken. Wurden Worte auch schon für Gedichte verwendet, es wurden Bücher geschrieben. Und so hat sich das entwickelt und da ist man natürlich Schritt für Schritt drauf gekommen, was kommt bei den Menschen an, was kommt bei den Menschen nicht an, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen. Ja, da geht es dann um, unmittelbare Interaktion. Ja. Wenn sich der Grieche auf die Agora gestellt hat vor die Akropolis und seine Reden geschwungen hat, wie reagieren die Menschen drauf? Ja? Bis hin zum Versuch, ihn zu lynchen. Er wird dann wahrscheinlich diese Worte nicht mehr verwendet haben, wenn er denn fliehen konnte rechtzeitig. Ja? Wir haben gelernt, gelernt, gelernt. Und es hat sich ja gewisse Ethik entwickelt. Ja? Die Ethik aus uns selbst heraus, was sage ich nicht. Kommt natürlich auch die Höflichkeit dazu, eine gewisse soziale Kompetenz. Was hat sich hier entwickelt? Und natürlich aus der persönlichen eigenen Ethik heraus eine allgemeingültige Moral. Nicht, dass sie immer eingehalten wurde, das wissen wir. Ja. Schon der Römerzeit stand Polemik sehr, sehr weit vorne, wurde als Machtmittel verwendet von den Diktatoren. Brot und Spiele. Das Ganze noch verbunden mit den entsprechenden Worten auch. Das gab es schon immer, aber im Grunde hat sich trotzdem, haben sich so ungeschriebene Gesetze in der Kommunikation entwickelt, in der sogenannten analogen Kommunikation. Dass man einfach gewisse Dinge nicht sagt, in gewissen Situationen. Ja, und dann kam dieses digitale Zeitalter. Und da hat es keine 1,5 Millionen Jahre gedauert, dass sich etwas entwickelt. Es ist gerade einmal 40 Jahre her, dass das begonnen hat. Hier kann sich keine Ethik entwickelt haben. Und ich habe oft das Gefühl, dass man all unsere Wut, all unseren Zorn, ja, vor allem in den letzten Jahren, als diese sogenannte Pandemie da war, da in die sozialen Medien hinaus schreien. Ja. Wohin sonst? Ja, viele von uns waren ja eingesperrt. Ja. Oder wir haben es geglaubt, dass wir eingesperrt sind. Ja. Und dann musste halt das soziale Medium herhalten. Und schon davor haben wir eigentlich vorrangig nur mehr mit diesen kleinen Kasteln kommuniziert, gar nicht mehr mit den anderen Menschen. Ja. Es ist spannend zu beobachten, wie sich zwei gegenüber sitzen und sich erzählen, wie es Wetter ist, nachdem es vorher beide in ihre Apps hineingeschaut haben, statt einmal in den Himmel zu schauen und einmal zu schauen, woher der Wind kommt, woher der Wind weht, ja, wie man so schön sagt. Und da steht in der App Regen und dabei scheint die Sonne. Und trotzdem gehen sie jetzt hinein in einen Raum, weil in der App steht, es regnet. Ja. Und sich dann über das Kastel zu unterhalten, anstatt sich in die Augen zu schauen. Ja. Das hat sich ja schon davor entwickelt. Ja. Das Ganze wurde noch einmal verschärft. Ja. Und natürlich, wenn man sich dann anschaut, so ein SMS oder so eine Textnachricht, ja, die Möglichkeit, da viel reinzuschreiben, ja gar nicht da ist. Ja. Man sich kurz halten sollte, natürlich wird der Wortschatz kleiner. Natürlich wird man Abkürzungen finden für gewisse Dinge. Und wenn diese verkürzte, reduzierte Sprache dann auch in der analogen Kommunikation, wie ich sie nennen möchte, Einzug hält, dann wird es wahrlich kritisch. Aber das Ganze passiert jetzt gerade. Ja. Es klingt jetzt hart, aber in der Kommunikation verdummen wir mehr und mehr. Und das weiß man. Das wissen jene, die uns zum eigenen Zwecke steuern möchten. Ist ja auch nichts. Wie gesagt, ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden, ja, aber es ist halt, so ticken wir eben als Gesellschaft. Da fragt man sich, was kann man tun? Was soll man tun? Und wie immer und überall, es beginnt in uns selbst. Wie agiere ich? Was tue ich? Was kann ich dazu beitragen? Und da habe ich ein Konzept entwickelt. Das heißt, nenne ich achtsame Kommunikation bzw. achtsame Wortwahl und achtsames Schreiben. Das hängt natürlich alles zusammen. Zuerst wähle ich das Wort. Und wie ich, auf was ich gleich eingehen werde, nicht immer ich wähle es. Und wer ist ich? Welcher Teil von mir? Und das gieße ich dann in Sätze. Das gieße ich dann in Schrift oder ich sprich's aus. Ihr werdet es vielleicht oft hören, dass ich halt so rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist und dann kommt vielleicht oft ein kleiner Grammatikfehler dazu oder ich verplapper mich kurz, aber das ist einfach so, weil bei mir die Worte aus einer bestimmten Quelle fließen und manchmal lasse ich es fließen und achte dann nicht auf das, was kommt denn an der sogenannten Schreibquelle. Ich erzähle gleich, was das ist. Der Henker-Grammatikfilter. Das ist einmal so. Das ist Gefühl. Das Gefühl, das sollte so wertfrei als möglich sein. Da möchte ich nicht meine Wut und meinen Zorn weitertragen. Höchstens ist es Mittel zum Zweck. Und es darf einmal sein, weil ich eine Gemütslage eben gerade beschreibe. Ja, dann gilt es eben, ein bisschen achtsam zu sein. Auch ein Teil dieses Konzepts. Und ich bin ja auch Meditationslehrer und deswegen bin ich auf dieses Konzept gekommen und habe es entwickelt, weil es gibt ja zwei ganz wunderbare Techniken, die uns dabei unterstützen, in unserer Wortwahl achtsam zu sein, damit man sich, und ich wiederhole es, selbst wohl fühlt, ja, und dann dieses eigene Wohlbefinden auch auf die Umwelt ausstrahlt und es dann zu einem universellen Wohlfühlen kommt. Stellt sich einmal vor, das tut jeder. Ja, und da gibt es eben ganz eine wunderbare Meditationstechnik und das ist das simple Atmen, und zwar das bewusste Atmen. Weil dieses Atmen ist eigentlich, zeigt am besten, drückt am besten aus, ja, manifestiert das, was auf Quantenebene passiert. Ich habe mich sehr, sehr bald begonnen, nachdem ich mich zum Meditationslehrer ausbilden habe lassen, zu schauen, wie ich Menschen Meditation erklären kann, damit es auch beim Verstand ankommt. Ja, ich kann natürlich viel über die feinstoffliche Welt, über die Energiearbeit erklären, aber das kommt bei vielen nicht an. Deswegen habe ich begonnen, auch mich mit dem Verstand zu beschäftigen. Wie mache ich es dem Verstand verständlicher, begreiflicher? Und da hilft mir natürlich die Quantenphysik. Und was so auf der Quantenebene passiert, weil da ist ja einiges schon bewiesen und genau das braucht der Verstand. Und da ist es eben so, dass die menschliche Atmung, wenn man sie bewusst, ja, wenn man bewusst atmet, im Grunde atmen wir automatisch. Ich denke jetzt nicht dauernd ans Atmen, wenn ich jetzt hier dir etwas erzähle. Das macht, in östlichen Philosophie nennt man diese Macht Atman, ja, der für uns atmet oder die für uns atmet, damit wir andere Dinge tun können. Aber hier atme ich ganz bewusst. Und da ist es eben, wie entsteht Realität? Ja, die Realität entsteht wirklich im Luftholen. Ja, vorher ist nichts, vorher ist Vakuum. Ja, und dann kommt es zu einem Impuls, zu einem Gedanken, zu einer Handlung. Dann hole ich Luft, atme ich ein und dann bildet sich etwas, dann entsteht Realität. Ja, die lasse ich entstehen, da verharre ich kurz. Ja, Leben passiert zwischen den Atemzügen. Und dann lasse ich das auch schon wieder los, dann atme ich schon wieder aus. Denn eines ist ganz wichtig zu begreifen. Realität findet immer nur im Moment statt, im jeweiligen Moment. Ja. Wenn dann ein berühmter Physiker, ich glaube der Herr Zeilinger war es, der Herr Nobelpreisträger mit seinen bunten Socken, das erklärt hat, ne, wenn er zwei unterschiedliche bunte Socken trägt, ich hoffe er ist und niemand anderer, ich weiß nicht, ob dann die Betreffenden zuhören. Aber wenn er um die Ecke kommt mit dem Socken und ich sehe zuerst den linken Fuß und den roten Socken, dann ist dieser rote Socken für mich Realität. Und kommt er zuerst mit dem rechten Fuß mit dem gesehenen blauen Socken, dann ist für mich der blaue Socken Realität. Und dann denke ich auch, dass der andere auf dem anderen Fuß ein blauer Socken ist oder umgekehrt. Nur bei ihm ist es nicht so, um es einfach aufzuzeigen. Realität ist der Moment. Und das ist eben am rechten Fuß der rechte Socken, am linken der linke Socken. Ja? Und wir dürfen lernen, dass wir nicht davon ausgehen, dass es dann auf beiden Füßen so ist. Und so begreifen wir, was Leben ist. So begreifen wir, wie die Quantenebene funktioniert. Also es ist wirklich so, dass der Moment stattfindet und beim Ausatmen löst sich das schon wieder auf. Und es bildet sich schon wieder das Nichts, das Vakuum. So funktioniert Leben, das ist Leben und so funktioniert unsere Atmung. Und jetzt können wir das umlegen, dass natürlich die Realität, die sich bildet, auch das Wort ist. Und da kommt noch etwas dazu. Auf dieser Quantenebene gibt es einen unendlich großen Infopool, wo alle Informationen, wo jeder unserer Gedanken, wo jeder unserer Handlungen gespeichert wird, setzen dann übrigens in Zukunft auch die Quantencomputer auf. Ja? Es ist ein Infopool. Und diesen Infopool zapfen wir vollkommen unbewusst an. Es ist eine Tatsache, dass das Wort oft schon Bruchteile von Sekunden, bevor wir überhaupt dran denken, da ist. Das ist nachweisbar. Und dann sprechen wir es aus. Gab es wirklich Studien zu Experimenten, warum heben wir die Hand? Ja? Und da ist spannend, dass die Hand schon nach oben gegangen ist, bevor wir überhaupt daran gedacht haben, dass die Hand nach oben geht. Na, was passiert hier? Das, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Ich glaube, ich habe sogar schon mal eine Podcast-Episode gemacht, wo ich im Detail darauf eingegangen bin. Aber das ist ganz wichtig. Oft ist das Wort schon da, bevor wir dran denken. Zuerst denken, dann sprechen heißt es oft. Ja? Manchmal ist es zuerst sprechen, dann denken. Das passiert schon. Ja? Da geht dann schon ein Filter an. Was sage ich jetzt, was sage ich nicht? Und da greifen wir zu. Und darum beginnen wir mit einer Atemtechnik und atmen einmal ganz bewusst, und zwar sehr langsam. Und atmen wirklich so ganz bewusst. Ich atme jetzt ein, dann darf sich der Sauerstoff im Körper entwickeln. Ich verharre nach dem Einatmen und dann atme ich bewusst wieder aus. Und dann achte ich darauf, dass ich zuerst aus meinen Emotionen zum Beispiel während des Tages rauskommen, ich war zornig, ich war wütend, raus aus dem. Jetzt habe ich übrigens den Zorn und den Wut kurz weitergegeben, damit man spürt. Und atme das wieder raus. Ja. Und dann atme ich, bis ich, das heißt so schön, in meiner Mitte ankomme. Ja. Und dann bin ich soweit, um mit der achtsamen Wortwahl zu beginnen. Darum gibt es viele Menschen, wenn ihr das beobachtet, bevor sie was sagen, atmen sie mal ein paar Mal durch. Vielleicht trinken sie auch vorher etwas, um eben bei sich selbst anzukommen. Und dann gibt es eine zweite wunderbare Technik, und das ist der neutrale Beobachter. Und da beobachtest du dich selbst, wenn du jetzt etwas sagst. Ich werde jetzt hier keine Meditation anleiten, ich sage nur einmal den Sinn und Zweck dahinter und die Technik. Ja. Und dann beobachtest du dich selbst. Beobachtest das Wort, wie sich das Wort bildet, wie sich das Wort entwickelt und später der Satz. Und so entstehen achtsame Worte, weil die entstehen an diesem sogenannten Nullpunkt, wie er auch heißt, in diesem Vakuum und sind damit zu Beginn vollkommen wertfrei, vollkommen neutral. Sie wollen weder beleidigen, noch wollen sie begeistern. Das sind die beiden Extreme. Beide braucht es zu Beginn nicht. Ja, um das geht es nicht. Begeistert kann dann ein anderer Mensch sein. Ich muss ihn nicht begeistern wollen. Ja, und ich muss ihn nicht verletzen wollen. Das steht mir nicht zu. Das ist auch nicht der Sinn und Zweck. Das macht dann die andere Person. Aber wenn sie selbst die achtsame Wortwahl und Achtsamkeit praktiziert, wird auch das nicht passieren. Und so. Darum ist dieser Achtsamkeitsgedanke so essentiell wichtig. Ja. Hier kann sich wirklich absolutes Wohlbefinden in der Welt verbreiten, wenn das beide tun, egal ob es jetzt der Sprecher oder der Zuhörer ist. Ja, und dann ist das achtsame Wort da und dann ist der achtsame Satz da und dann ist es vollkommen egal, ob ich es ausspreche oder niederschreibe, ja, wenn ich dem Schreiben mächtig bin und dem Sprechen mächtig bin, wovon ich jetzt einmal ausgehe. Und dann von mir aus lese ich mir das noch einmal durch und dann lasse ich meine persönliche Grammatikprüfung durchlaufen, ja, oder was auch immer mir dann oder meinem Ego wichtig ist. Weil das spielt natürlich immer mit, dieses Ego. Ja, das will alles perfekt machen und das Ego will beleidigen und das Ego will begeistern. Dafür ist es da und das können wir steuern, wie weit wir das zulassen. Und dann kommt es natürlich auf die Aufgabe an. Wenn ich jetzt einen Auftragstext für jemanden schreibe, wo Emotion drin sein soll, dann wird sie drin sein. Aber dann weise ich auch bewusst darauf hin. Und wenn es dann darum geht, in einer Meditation mit Menschen einfach etwas zu erzählen, dann werde ich das so weit wertfrei als möglich tun. Einfach meine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Ja, oder etwas zu sagen, was meine Erfahrung war. Aber nicht darauf zu beharren, das kommt jetzt von mir. Und das ist jetzt umso wichtiger, weil es von mir kommt. Und das soll es nicht gehen. Ja, und das ist ein erster Schritt und um mehr soll es heute nicht gehen. Der erste Schritt in die Achtsamkeit. In die achtsame Wortwahl, ins achtsame Schreiben. Und wenn du mehr wissen möchtest, stehe ich gerne zur Verfügung. Das ist eines meiner Lebensthemen, in meiner, ja, sagen wir mal, zweiten Lebenshälfte. Das ist auf deiner Seite das holistische Human Design. Mit meiner Frau Menschen die Natur näher zu bringen und eben dieses achtsame Schreiben. Und das sind wunderbare Aufgaben, auf die ich mich sehr freue. Ja, Und das war's auch schon für heute. Kontaktdaten findest alles auf meiner Homepage. Auch meine Angebote, auf die gehe ich jetzt gar nicht ein. Ja, und dann gebe ich dir noch ein kleines Beispiel mit. Ja. Ich höre oft, das, was ich tue, tue ich mit Leidenschaft. Nein, da ist kein Leiden dabei, keine Leidenschaft. Ich tue es mit Begeisterung. Ja, an der Schreibquelle findest du das Wort Leidenschaft nicht. Ich schaffe kein Leid. Damit vielleicht. Oder auch Freude. Ich bin begeistert aus dem Geist heraus. Ein wunderschönes Wort. Und es gäbe noch viele, viele andere Beispiele. Aus dem Schein ins Sein, das passt auch gut. Es sind nur zwei Buchstaben, die hier wegfallen. Und schon wird es großartig, authentisch und klar. Ich wünsche euch alles Gute.